Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Schön, dass Sie und Ihre Ohren sich heute für Plus 1 entschieden haben, denn hier erwartet Sie heute eine ganz besondere Geschichte der Woche. Unsere allererste Plus 1 Geschichte war das. Premiere war der 1. September 2019. Das war eine schöne Zeit. Wir erinnern uns zurück, da gab es noch kein Corona und die Herausforderungen im Leben, die waren ganz, ganz andere. Ines zum Beispiel, die Sie gleich kennenlernen werden, hatte ganz andere Probleme und Ines wird uns vorgestellt von meiner Kollegin Dörte Fiedler. Hallo Dörte.
Hallo.
Was ist Ines für ein Mensch? Wer ist das?
Ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, nur zu sagen, dass Ines eben stottert seit ihrer Kindheit. Ines war bei mir im Studio und wir haben uns dort lange unterhalten. Und ja. Wie doll haben Sie denn gestottert? Jetzt ist es ja nicht mehr so deutlich.
Ja, also stark würde ich sagen. Ja, stark.
Das heißt, so, können Sie nochmal vielleicht versuchen zu rekonstruieren, zu beschreiben, welche Art Stottern Sie gemacht haben?
Das war so ein Stottern, wenn ich also einen Stotterblock hatte, dass ich mit aller Kraft da durch bin. Also kann jetzt gerne also abrufen, kann jederzeit mein Stottern abrufen. Kann Ihnen sagen, wie mein Lieblingseis heißt.
Machen Sie mal, wie heißt denn Ihr Lieblingseis?
Also ich esse gerne Hauruckert-Eis.
Das ist ja ein Ding, dass sie ganz stotterfrei spricht und das dann so abrufen kann. Das war mir gar nicht bewusst bei Menschen, die stottern. Ich dachte, man stottert oder man stottert nicht.
Nee, das habe ich auch irgendwie lernen müssen über die Gespräche, die ich geführt habe mit vielen Stottern, dass das sozusagen in einem sitzen bleibt, das Stottern. Und man hat Wege dann gefunden, irgendwie damit umzugehen. Und im Grunde genommen muss man da ein bisschen zurückgehen oder man muss anfangen in der Kindheit, weil wie bei vielen Kindern hat es bei ihr ungefähr zwischen 3 und 4 Jahren begonnen. Das konnte sie mir gar nicht mehr so genau sagen. Das ist ganz oft so, dass Kinder beginnen zu stottern im Alter zwischen 3 und 5 Jahren und das dann bei 4 von 5 Kindern sich auch von alleine wieder verliert. Aber bei einigen eben nicht. Und bei ihr ist es geblieben. Heute ist sie Mitte 50. Sie ist in Kleinmachnow geboren, 1963 und dort auch aufgewachsen. Und die Problematik mit Stottern ist ja quasi, dass man konfrontiert ist mit der Welt und die Welt einen irgendwie in diesem Zustand einer irgendwie Sprechstörung erlebt. Und das hat natürlich Auswirkungen.
Naja, bei mir kam es dann, dass meine Klassenlehrerin kein Verständnis hatte für Stottern und von Anfang an die Ansicht war, dass ich auf die Sprachreitschule gehöre.
Und wie hat sich das ausgedrückt, dass Ihre Lehrerin kein Verständnis hatte?
Das hat sich so ausgedrückt, dass wenn ich mich gemeldet habe, dass sie gesagt hat, das dauert mir zu lange, ich brauche mich gar nicht zu melden. Und damit wurde mir bewusst, dass ich eben halt stottere, dass ich auffällig bin.
Das war Ihnen vorher gar nicht so klar?
Nicht, dass ich mich daran so entsinnen konnte. Doch, ich denke schon, dass ich das schon gespürt habe, dass ich anders bin. Aber es weil ich schon mir ganz bewusst die Kinder ausgesucht habe, mit welchen ich spiele und nicht. Also, ne? Also ich denke schon, da war schon sowas da. Und aber eben halt, das wurde dann eben halt nochmal richtig verstärkt.
Ja. Da ist sie 6, ne, ungefähr, als sie in die Schule kommt, wie das halt so ist, in eine normale Regelschule. Und da beginnt quasi so ein Bewusstwerden über eine Andersartigkeit, die ihr gespiegelt wird.
Das ist ja, als wäre Stottern erst ein Problem, wenn du auf ungeduldige Menschen triffst eigentlich, oder?
Hat damit auch zu tun, ja. Ist eine wichtige Dynamik sozusagen im Stottern. Und als sie in der ersten Klasse ist, hat sie mir eine Erinnerung erzählt an einen Urlaub, den sie gemacht hat, an Ferien auf dem Zeltplatz in der Nähe ihres Großvaters. Und dort wurde sie krank mit einer schlimmen Angina. Und da wurde dann entschieden, dass sie ins Krankenhaus soll.
Dann bin ich dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren und dann kam jeden Morgen eine Schwester, also so habe ich das empfunden. Ich weiß nicht, wie viel die mich gefragt hat. Jeden Morgen hat die mich gefragt, was denn die Bezirksstadt von Kleinmachnow ist. Und die Bezirksstadt von Kleinmachnow war Potsdam. Und ich habe dieses Wort nicht rausgekriegt, weil das ja ein Konsonant ist und P und K und T sind so meine schwierigen Konsonanten. Und es war eine total schrecklich. Und die hat mich richtig gequält.
Ja, also das ist so eine weitere Episode, wo klar wird, dass ihr deutlich gemacht wird, dass was mit ihr nicht stimmt. Und das hat sie natürlich als ziemlich quälend
empfunden. Wurde das extra gemacht?
Ja, das konnte sie mir auch nicht so richtig beantworten, ob das jetzt was war, um sie zu ärgern oder ob das eine Art war, eine merkwürdige Art von Hilfestellung, dass man gedacht hat, irgendwie sie irgendwie aus der Reserve zu locken und dann wird es schon kommen. Das ist irgendwie, glaube ich, das Missverständnis, was entstehen kann bei Menschen, die keine Ahnung haben von Stotternden, keinen Umgang haben, dass sie glauben, das hat was mit der Sprache an sich zu tun. Also sozusagen mit der Sprache stimmt was nicht, aber das ist nicht so. Die Leute wissen, was sie sagen. Sie wusste natürlich, dass es Potsdam ist. Mhm. Es ist eine Redeflussstörung.
Es kommt also einfach nicht raus.
Genau, das Sprechen ist das Problem, nicht die Sprache. Also in ihrem Kopf ist schon klar, worum es geht. Aber dass es nicht rauskommt, dafür gibt es eben verschiedene Gründe. Ganz genau weiß man es nicht. Mittlerweile denkt man, dass es zu einem bestimmten Prozentsatz was Genetisches ist, aber es gibt eben biosoziale Faktoren und solche Episoden, die sind da nicht unbedingt hilfreich für ein Kind in dem Alter. Und es geht dann so weiter in ihrer Biografie. Sie kommt dann in der zweiten Klasse auf eine Sprachheilschule. Das waren so Schulen, die es in der DDR gab, wo Kinder mit verschiedenen Arten von Problemen, die sie mit Sprache und Sprechen hatten, hingekommen sind. Und das war eigentlich erstmal ein guter Gedanke. Man hat eben gedacht, man kann die dort irgendwie gezielter fördern mit Einzelunterricht und Sprechtraining und hat halt irgendwie versucht, diese Störung zu behandeln, zu heilen über bestimmte Techniken, aber eben alles über Techniken, über rhythmisches Sprechen und so weiter. Und man arbeitet sich sozusagen an diesen Kindern ab, an der Störung und versucht ihnen Techniken an die Hand zu geben. Das ist das, was da passiert ist.
Dann gab es 7 Sätze und einen weiß ich noch. Das war, ich spreche langsam und ich überlege mir, bevor ich spreche. Und das, glaube ich, war auch nicht so ein guter Satz für mich. Den habe ich mir zu ernst genommen. Ich überlege erst und dann spreche ich. Und das habe ich wörtlich genommen und hatte dann die ganzen Sätze auch schon drin. Also bevor ich gesprochen habe, wusste ich genau, welche Sätze ich sage. Und war nicht mehr spontan.
Ja.
Aber spricht man nicht generell so, also dass man sich einen Satz überlegt und den dann sagt?
Ich glaube, man formuliert nicht wirklich wortwörtlich die Wörter aus vorher im Kopf. Und wenn Stotternde machen das, glaube ich, zum Teil sehr genau, weil sie einfach genau wissen, wo die Hürden sind in ihrem Sprechen. Der Hauptpunkt, glaube ich, dieser Aussage, die sie hier trifft, ist, dass ein impulsives Reagieren auf ein Gegenüber, einfach ein Raussprudeln, sie ist ja ein Kind, ne? Also das Sprudelige, was Kinder haben, wenn dir das schon verloren geht in so einem frühen Alter, dann macht das natürlich was mit dir. Also dann...
Ja, das hat total soziale Konsequenzen dann.
Ja, hat es, genau. Und das ist halt was sich sozusagen fortsetzt. Das ist eben einfach ihre Realität und das Gefühl, dass was ganz, ganz Grundsätzliches nicht in Ordnung ist mit ihr, das ist ja irgendwie noch nicht so durchreflektiert bei einem Kind, aber das kommt eben an. Und es sind eben auch, wir befinden uns halt in den 80er Jahren in der DDR, in Kleinmachnow. Es gab auch zu diesem Zeitpunkt bestimmte therapeutische Ansätze einfach nicht. Und man hat es überhaupt nicht ganzheitlich betrachtet damals sozusagen, sondern man hat eben gedacht, okay, das ist jetzt hier eine Sprechstörung und die muss man mit Techniken angehen. Aber dass das nicht unbedingt alles ist, hat man damals irgendwie noch nicht gedacht. So war das halt nicht. Und das geht halt so weiter. So setzt sich das fort in ihrem Leben, dass das Stottern irgendwie einen großen Einfluss hat auf alle Entscheidungen, die an sie herangetragen werden oder die sie treffen muss.
Da war ich mit meiner Mutti in so einer Rehabilitationsabteilung und dann habe ich so meinen Berufswunsch gesagt, ich wäre gerne Schneiderin geworden und Schneiderin. Und da hat sie gesagt, nee, das geht nicht, das ist ein Sprechberuf.
Wer hat das gesagt?
Die Frau, die mich gelenkt hat und hat dann mir sich das Zeugnis angeguckt und hat gesagt, also entweder technische Zeichnerin oder Facharbeiter für Schreibtechnik.
Warum denn? Schneiderin ist doch jetzt gar nicht so ein krasser Sprechberuf.
Doch, ich muss ja dann mit den Kunden sprechen.
Und das wurde von vornherein untersagt?
Ja, genau. Und dann sind wir da raus und dann hat meine Mutti gesagt, naja, dann musst du dich jetzt entscheiden, was du möchtest. Und dann habe ich mich aber, also gut, ich hatte in technischen Zeichen eine 1, aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann dachte ich, naja, dann machst du eben halt Facharbeiter für Schreibtechnik, wenn sie meint. Und ja.
Das ist ja krass. Wer ist denn die Frau, die sie da gelenkt hat? Das klingt ja wirklich sehr, du musst dich jetzt entscheiden. Eigentlich hatte sie ja gar keine Entscheidung, außer zwischen zwei Berufen, die sie gar nicht machen wollte.
Ja, das ist noch so eine zusätzliche Institution, die es in der DDR gab. Das waren so Berufslenkungsstellen. Keine Ahnung, wie das heute heißt.
Ich Berufsinformationszentrum?
Glaub, sowas in der Art, nur dass das eben damals noch tatsächlich ein bisschen restriktiver war und dass es eben nur eine bestimmte Anzahl von Stellen dort oder da gab. Und dann hat man sozusagen sich angeschaut, was die Leute können und sie dann dementsprechend zugeteilt. Aber eben nicht besonders sensibel und auch ein bisschen absurd. Also man hat das Stottern, ihr Stottern als unüberwindliches Hindernis gesehen und quasi dabei sie in einen Beruf gezwängt, den sie halt nicht wollte. Trotz allem muss man sagen, an der Stelle, dass sie ist halt eine junge Frau und sie kommt in diesen Job und sie kriegt das irgendwie hin, was da von ihr gefordert ist, das auch zu leisten. Und sie hat sich sozusagen zu dem Zeitpunkt ihres Lebens eine bestimmte Normalität auch erkämpft. Also sie lernt einen Mann kennen, sie hat einen Beruf, sie kriegt Kinder und das hörbare und sichtbare Stottern, das war irgendwie auch sichtbar damals bei ihr, das bestimmt ihren Weg, aber sie hat sich irgendwie ziemlich kreativ doch in diesem Leben eingerichtet. Könnte man denken, so von außen betrachtet sieht das alles irgendwie relativ normal aus, aber das hat eben so eine Rückseite.
Und dann war ich eine gute Vermeiderin. Ich habe viele Wörter ausgetauscht, dadurch wurden die Sätze aber ganz anders. Und ich habe gut andere Leute für mich sprechen lassen.
Wie denn?
Na, zum Beispiel habe ich auch als junge Mutti, also wenn ich beim Kinderarzt war, habe ich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und als meine Kinder sprechen konnten und krank waren, habe ich denen auf dem Weg zum Arzt alles gesagt, was die denen sagen müssen. Und ich habe da nicht mehr gesprochen, weil ich mich als Mutter nicht ernst gefühlt habe. Also das war dann dieses Stottern, dann kam dieser Name und ach, schon in der Anmeldung ging das ja schon los. Und dann habe ich so, ja, oder bei der Wursttheke, wenn meine Kinder dabei waren, habe ich mit denen den Einkaufszettel gelernt. Und dann haben die den aufgesagt, habe ich hochgehalten und dann haben sie gesagt, und ein Würstchen auf die Hand als Belohnung. Und somit bin ich immer mehr in so ein Vermeidungsverhalten reingekommen.
Aber Dörte, jetzt sag mir bitte, dass es nicht ewig so weitergeht in dem Leben von Ines. Also so, weil Vermeidung bringt einen doch letzten Endes, macht einen doch nur unglücklich, oder?
Ja, und das ist auch, also ich glaube, was mir wichtig wäre nochmal, weil das für mich so ein Prozess war, während der Gespräche, die ich geführt habe, zu verstehen, was eigentlich dieses Vermeiden bedeutet. Ja, man könnte ja denken, okay, es hat jemand eine Sprechstörung und der stottert. Und der vermeidet so gut, dass man das eigentlich nicht mehr merkt, dass er stottert. Dann ist ja eigentlich gelöst, das Problem, ne? Könnte man denken. Man könnte denken, das ist ja eine Erleichterung. Dann hat derjenige das ja irgendwie geschafft, damit umzugehen. Der Punkt ist nur, dass man sich eben klar machen muss, dass die Angst nicht weg ist. Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Zeitbombe, glaube ich. Also im besten Fall, ja, weil das hieß ja, irgendwann explodiert. Und das wünscht man sich ja irgendwie, wenn man ihr zuhört. Und das ist auch so. Also irgendwie in ihrem Leben gab es Wendepunkte, die was verändert haben.
Mir wurde das dann ganz bewusst, als ich dann 92, weil mein Sohn, der Große, der war dann zur Vorschuluntersuchung und da hatte man festgestellt, dass er eben halt Zwerg nicht sagen kann. Ja, diese Verbindung ZW nicht, ne? Und dann sollte ich dort anrufen bei einer Sprachheilpädagogin und bin jämmerlich am Telefon. Also da war ganz viel Stottern, also ganz schlimmes Telefonat so. Und sie hat gesagt, ich soll kommen und sie würde gerne, also sie arbeitet mit einer Logopädin zusammen und sie würde gerne mich auf die Warteliste setzen.
Ja, also da passiert praktisch was Zufälliges. Ihr Sohn hat eine kleine Sprachstörung. Sie kommt dadurch, muss sie diese Logopädin anrufen und die ist so entspannt und aufmerksam und sensibel und sagt, ja, kommen Sie doch mal. Und man muss das irgendwie auch ein bisschen zeitlich einordnen, weil das ist 1992, also kurz nach dem Mauerfall. Ja, sie, alles ist im Umbruch, sie musste sich einen neuen Job suchen, Bewerbungsgespräche, sie hat massive Sprechängste. Sie findet dann aber eine neue Arbeit und es ist also irgendwie einiges im Aufbruch. Und dann kommt sie halt zu dieser Logopädin und das ist das erste Mal eigentlich, dass jemand mit ihr nicht über das Stottern an sich spricht, also natürlich auch, sondern über das, was das alles noch an...
Was es mit einem macht?
Ja, über den Rucksack, den man sozusagen noch mit netterweise dazu bekommt. Also über die Ängste, über Scham, über Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also die macht das erste Mal mit ihr solche Dinge wie Telefontraining und dann rufen sie irgendwo an, nehmen sich das vor und dann, also irgendwie hat das einen ganz anderen Ansatz. Und was eben noch sehr wichtig war für sie an der Begegnung mit dieser Logopädin ist, dass die sie mitnimmt zur Selbsthilfegruppe der Stotternden. Und diese Abende, das sind halt Abende, wo die Leute sich treffen und so Seminare, die sie selber organisieren, da passieren dann irgendwie ganz entscheidende Dinge für sie.
Naja, das ist ja so, da darf ich ja stottern, weil ja alle stottern. Der Umgang ist offener. Man erzählt sich auch Stotterwitze und lacht darüber. Es ist eine Leichtigkeit, wie man mit dem Stottern umgeht. Da habe ich auch gelernt, dass man alles machen kann mit Stottern. Man kann Ärztin werden und man kann auch Lehrer werden, auch mit Stottern. Das war ja, vorher war das ja für mich undenkbar, weil ich ja ein ganz anderes Bild bekommen habe.
Auf einmal dann eine ganz andere Perspektive, oder? Wie durch so ein Schlüsselloch zu gucken, guck mal, anderen geht es genauso wie mir. Mhm. Das ist ja wie eine Befreiung dann.
Das war es, glaube ich, auch. Also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so wie sie mir das erzählt hat, dass diese Präsenz der anderen Stotternden und die Möglichkeit, sich dort einfach freier zu fühlen, weil eben alle stottern, dass das so ein bisschen wie die Norm verschoben hat. Also plötzlich ist nicht mehr das Flüssigreden die Norm, sondern das Unflüssigreden. Mhm. Und weil es eben allen gleich geht, ist es normal und beglückend. Und das kommt dann irgendwie auch in ihren Alltag mit reingeschwappt. Sie hat mir dann erzählt, dass also nach diesen Stotterseminaren sie immer im Alltag mehr gestottert hat als vorher.
Und eine Kollegin hat gesagt, also wenn ich nicht wüsste, dass du auf dem Stotterseminar gewesen wärst, hätte ich gedacht, du hättest dich wieder frisch verliebt. Weil ja, es war eine andere Welt und ich fühlte mich verstanden. Ich durfte so sein, wie ich bin.
Ja, das ist irgendwie, das fand ich irgendwie sehr schön, dass sie das plötzlich so trotz des vermehrten Stottern, was sie nach diesen Seminaren da irgendwie mit ihnen in den Alltag genommen hat, dass sie irgendwie mehr wie sie selbst gewirkt hat oder so. Das ist ja, was die Kollegin ihr da spiegelt. Und sie kommt also auch aus einem Vermeidungsverhalten, was sie vorher geschildert hat, nicht komplett raus. Sie hat jetzt schon einen Ort, wo das irgendwie anders ist und Perspektivwechsel erlebt und sie ist viel aktiver. Aber es ist eben noch nicht so, dass sie komplett befreit wäre davon, was das noch so bedeutet. Und sie hat mir dann eine Situation geschildert, wo das nochmal so eine Runde weitergedreht wurde. Und zwar in der Schulsituation. Also ihre beiden Kinder sind in der Schule, in der Sportschule und es gibt so eine Einführungszeremonie und die Eltern sitzen also da in der Aula irgendwie alle zusammen. Und ihr Mann, der sonst eben für sie oft gesprochen hat, sitzt nicht neben ihr und die Lehrerin fordert die Eltern auf, ihre Kinder vorzustellen vor allen anderen. Das ist die Situation.
Wir sollten den Namen sagen. Also der Familienname war eben, also ich war verheiratet und der Familienname war Preuß. Und Preuß konnte ich auch nicht sagen. Mein Sohn hat sich für die Sportart Triathlon entschieden, das war das T. Mein Großer war zu dem Zeitpunkt, hat er modernen Fünfkampf gemacht, da war das F. Also ich habe die ganzen Blocks schon vor mir gesehen und habe gesagt, okay, ein Teil von den Eltern weiß Bescheid, dass ich stottere, aber ein Großteil nicht. Und danach habe ich die Eltern gefragt, die ich kannte und wollte ein Feedback haben. Und sie konnten mir darauf keine Antwort geben, weil sie mit mir gelitten haben. Und da wurde mir bewusst, dass ja mein Stottern Angst macht.
Aber Angst dann inwiefern?
Ich glaube, in dem Moment hat sie begriffen, dass es nicht was ist, was sie nur alleine betrifft. Also das ist mein Stottern und mein Problem mit der Welt, sondern da ist ja die Welt und die Welt hat auch ein Problem mit mir. Und warum denn? Weil sie sozusagen auch ängstlich ist und schamvoll. Weil es eine Interaktionsproblematik ist letztlich, das Stottern. Also es tritt auf zwischen Personen und nicht wenn sie mit sich selbst redet zum Beispiel.
Ich habe ein Problem mit der Welt und die Welt hat ein Problem mit mir. Ein Interaktionsproblem, das stottert nämlich. Wir sind mittendrin in unserer Geschichte der Woche, der Geschichte von Ines aus Kleinmachnow. Sie schämt sich, dass sie stottert und ihr Umfeld wiederum schämt sich, weil es irgendwie nicht weiß, wie mit Ines umgehen. Erzählt wird uns diese Geschichte von meiner Kollegin Dörte Fiedler. Dörte, wie geht Ines denn damit um, dass andere Menschen mit ihrem Stottern auch ein Problem haben?
Sie fängt eine neue Therapie an, noch eine weitere Therapie. Also sie merkt eben, die Stotterer Selbsthilfe und alles, was sie bis dahin gemacht hat, reicht nicht. Und das, was sie dann anfängt, ist eine sogenannte Intensivintervalltherapie. Und das ist eine, die das Stottern ganz ganzheitlich angeht, wo man eben sehr viel eigentlich über Ängste und Scham und diese, wo man diese Dinge angeht. Und das passiert in so einem, also das ist oft eine Gruppentherapie und das macht man mit sogenannter In-Vivo-Arbeit. Und diese In-Vivo-Arbeit ist wirklich eine echt verrückte Sache. Da gehen Leute, also die Stotternden, praktisch in Situationen rein, in der Öffentlichkeit und konfrontieren die Öffentlichkeit mit sich und mit ihrem Problem. Aber nicht unbedingt mit dem Stottern, sondern auch mit irgendwas anderem. Also sie machen irgendwas Auffälliges, um praktisch sich selbst zu beobachten, was eigentlich die Scham oder die Angst ist. Und sie machen das immer zu zweit, damit sie sich danach gegenseitig Feedback geben können, wie es war.
Da brauche ich mal ein Beispiel. Das kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen.
Ja.
Da hatte ich die Aufgabe, dass ich wirklich mich vordränge an der Kasse, um etwas zu fragen. Und dann kam auch wirklich mein echtes Stottern. Und diese an der Kasse sagte, möchten Sie das aufschreiben? Und gab mir schon den Zettel und den Block. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht aufschreiben. Ich möchte es Ihnen selber sagen. Und das war für mich so ein ganz tolles Gefühl. Und dann hat sie gesagt, okay, dann müssen jetzt die anderen warten und Sie reden jetzt. Sie stellen jetzt Ihre Frage. Und da habe ich gemerkt, dass ich ernst genommen werde. Und das war so ein ganz tolles Gefühl. Es war ja, ich habe Sie ja damit konfrontiert. Alle anderen auch. Ich bin da richtig stolz rausgegangen. Ne?
Ja, also das klingt jetzt nach einer kleinen Situation eigentlich, aber
das klingt so nach versteckter Kamera auch ein bisschen.
Ja,
gucken, wie die anderen auch reagieren.
Ja, aber ich glaube, sich den Raum zu nehmen, nachdem man so Profi im sich verstecken geworden ist, ist es nicht so einfach, sich so viel Raum zu nehmen und sich zu behaupten. Und es geht ganz viel darum, quasi die Transparentmachung in die eigenen Hände zu nehmen und das, was Ines in der Situation gemacht hat, dass sie sagt, nee, ich will das jetzt nicht aufschreiben, weil ich will es nicht aufschreiben. Sie hat sozusagen sich in die Konfrontation getraut und hat eben nicht vermieden und der Person auch nicht, ihrem Gegenüber nicht den bequemen Weg gegönnt. Und die Person hat dann in dem Moment gut reagiert einfach, hat gesagt, okay, dann atmen wir jetzt alle mal durch und sie reden jetzt, ich höre ihnen jetzt zu. Und das ist dann eigentlich so ein Knackpunkt, wo beide aus einer bestimmten Angst und Scham und aus einer Konfrontation, die unangenehm ist, rauskommen und damit dann so ein fettes Gewicht hinter sich lassen. Also zumindest fühlt sich das für mich so an, also als sie mir das beschrieben hat. Ich habe sie dann auch gefragt, also heute arbeitet Ines bei einer Krankenkasse und sie muss ganz viele Telefonate führen und darüber haben wir dann länger gesprochen und ich habe sie gefragt, wie denn eigentlich ein Gegenüber wäre, was man sich wünschen würde.
Dann denke ich immer, ja, ich stottere, dann, was denkt der über mich? Nimmt der mich ernst? Denkt der, ich arbeite gar nicht bei der Krankenkasse, ich will was ganz anderes, ne? Und dann bin ich auch in so einem Vermeidungsverhalten. Und dann kann ich ja diese versicherten Namen kann ich ja nicht um. Ich kann ja aus einem Herrn Krause keinen Herrn Bause machen. Geht ja nicht, ne? Ich kann ja da nicht vermeiden. Und dann habe ich den Vornamen gesagt und dachte, du kommst über diesen Nachnamen nicht drüber. Und dann meinte Herr Doktor, na, hat denn der auch einen Nachnamen? Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, ja, der Patient hat einen Nachnamen, aber Sie müssen wissen, dass ich im Stotterblock festhänge. Und da hat er ganz cool gesagt, okay, dann warte ich. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, jetzt ist er weg.
Ich glaube auch, das ist, was ich so ein bisschen gelernt habe, dass man darf sich einfach trauen, alle Fragen zu stellen, die man hat. Also wenn man merkt, jemand hat Probleme mit dem Sprechen und es ist nicht flüssig, dann man kann auch fragen, ist dir das lieb, wenn ich die Sätze zu Ende mache? Hilft dir das? Mhm. Oder soll ich einfach warten? Was wünschst du dir denn? Oder sollen wir das jetzt ignorieren? Oder was, mich macht es unsicher? Also einfach selber irgendwie damit reingehen und nicht denken, man, das ist nicht mein Problem, mhm, sondern das von demjenigen, der da gerade stottert, sondern es ist mein Problem. Also wenn ich eine Kommunikation haben will, dann muss ich dazu auch was tun. Und genau wie Ines das bemerkt hat, dass sie plötzlich kapiert hat, Mist, das macht den anderen ja Angst. Das will ich ja gar nicht, wenn ich das, die Angst haben vor mir. Mhm. Und dann hat sie was geändert und genauso gilt das sozusagen für die andere Seite, für die Nichtstotternden, ja.
Und ich finde, was man auch aus Ines Geschichte lernt oder was man mitnehmen kann, ist, finde ich, dass man, wenn man aus seiner Komfortzone rauskommt und das angeht und sagt, okay, ich übe jetzt hier in vivo, mache ich hier komische Sachen, die sich erstmal total unsinnig vielleicht anfühlen oder so, oder wo ich andere Leute herausfordere. Aber wenn man dann aus dieser Komfortzone gezwungen ist, quasi durch das Stottern, dass man da auch mal raus muss, durch diesen Perspektivwechsel, den sie ja auch erfahren hat, dass man dann ja erst so wachsen kann und dann vielleicht am Ende auch glücklicher wird oder besser damit umgehen kann, dass man stottert.
Ja, in dem Fall ist das so. Wobei ich glaube, diese In-Vivo-Arbeit sollten wir eigentlich alle machen. Ja.
Was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Was hat dich am meisten bewegt?
Also für mich, ich glaube, mich hat wirklich am meisten bewegt, als ich verstanden habe, wie doll das Gegenüber involviert ist in so eine Situation. Und dass Ines eben auch zu mir gesagt hat, sie stottert nicht, wenn sie selbst Gespräche führt. Und alle Stotternden können singen und wenn die mit kleinen Babys oder Tieren reden, dann stottern die nicht. Und da, also das zu verstehen sozusagen, wie sehr die Interaktion da eine Rolle spielt und wie sehr sich das in so Kreisen weiterschleifen kann, das war für mich ein ziemlicher Aha-Moment.
Ja, das mit den Tieren und den Kindern, das finde ich super, weil das nimmt einem so in solchen Situationen auch die Angst, wenn man sich so selbst exponieren muss. Ich danke dir auf jeden Fall, Dörte, für diese Geschichte der Woche. Schön, dass du da warst. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn auch Sie Ihre Geschichte mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandfunkkultur.de. Das war Plus Eins für diese Woche, aber nicht ganz, weil wer uns kennt, der weiß, es gibt da doch immer noch diesen anderen Podcast mit dem Lieblingsgast der Woche. Ich habe diesmal quasi ja ein Blind Date mitgenommen. Ich habe jemanden eingeladen, den ich bis dato nur über die Stimme kannte, über seine Musik nämlich oder übers Telefon, aber auch über seine Gedichte im Internet. Autor und Musiker Florian Bald.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bräuchte irgendeine neue Herausforderung. Und dann habe ich tatsächlich Ende Dezember gedacht, okay, jetzt ist bald Neujahr, und meinen ersten Neujahrsvorsatz gefasst und gedacht, versuch doch mal jeden Tag ein kurzes Gedicht zu tagesaktuellen Ereignissen oder zu Gefühlen an dem Tag oder irgendwas, was mit dem Tag zu tun hat, zu schreiben, den sozusagen tagebuchartig zusammenzufassen.
Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald, bis denn dann quasi. Tschüss.